Ich freue mich wirklich über jedes Gesicht, was ich hier heute Morgen sehe. Und trotzdem, wenn ich hier so in die Runde gucke, merkt man natürlich auch, dass Menschen zu Hause bleiben. Dass sie nicht mehr kommen, weil sie sich nicht anstecken wollen oder weil sie vielleicht durch ihre beruflichen Tätigkeiten die Sorge haben, dass sie selbst jemanden anstecken könnten, ohne es selbst zu wissen oder zu merken. Deswegen ist unsere Truppe hier schon ein bisschen kleiner geworden. Und diese Sorge, sich anzustecken oder andere aus der Familie anzustecken, irgendwie den Virus zu transportieren, der ist auch unseren Mitarbeitern, ist diese Sorge einfach präsent. Und wir haben gehört, dass manche Mitarbeitende nicht mehr so gerne oder so viel Freude an ihrer Arbeit haben, weil diese Sorge immer im Hintergrund schwingt. Und es ist uns aber auch einfach wichtig, als Gemeindeleitung, als Gemeinderat, dass wir die Mitarbeiter schützen und dass sie einfach Freude haben an der Mitarbeit und gerne hierher kommen, um sich einzubringen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird jetzt ja auch in der Bundesrepublik oder in der Bundesregierung schon wieder diskutiert, ob im Laufe der Woche neue Maßnahmen gegen die Corona-Infektion ergriffen werden müssen. Und das alles hat dazu geführt, dass wir letzten Freitag im Gemeinderat beschlossen haben, dass die nächsten beiden Gottesdienste, also am 24. Januar und am 31. Januar, dass wir die hier nicht im Gemeindehaus feiern werden, sondern dass wir zurückkehren zum Anfang des vergangenen Jahres, wo wir die Gottesdienste nur noch als Predigt online im Internet hören können. Also hier im Gemeindehaus kein Gottesdienst die nächsten beiden Sonntage. Dann werden wir neu gucken, wie ist die Situation und wie werden wir darauf reagieren oder was müssen wir weiter beachten. Jonathan Blöcher, unser Pastor, wird nach wie vor eine Predigt vorbereiten, eine Predigt halten vor einem Videogerät und diese Predigt dann ins Internet stellen. Und was ihr vielleicht nicht wisst, Linda, seine Frau, ist diejenige, die das Video dann aufnimmt. Also auch ein herzlicher Dank an Linda, dass sie als Kamerafrau da zur Verfügung steht. Sag ihr das bitte weiter. Also genießt es heute nochmal, den Leuten direkt so ins Gesicht zu sehen und einander freundlich zuzulächeln und noch den ein oder anderen Plausch vorm Gemeindehaus zu halten, mit Abstand. Und damit wir uns nicht nur zufällig vielleicht hier beim Einkaufen begegnen, beim Aldi oder Netto oder Edeka, haben Jonathan und ich uns abgesprochen, dass wir zu bestimmten Zeiten hier im Gemeindehaus sind in den kommenden Wochen, um für Gespräche zur Verfügung zu stehen oder für ein gemeinsames Gebet oder einfach auch nur, um ein freundliches Hallo zu hören von Leuten, die vorbeifahren oder vorbeigehen. Ich werde am Dienstagnachmittag hier sein und Jonathan am Donnerstagabend und am Freitagvormittag. Die genauen Zeiten, die könnt ihr im Newsletter nachlesen. Also wir freuen uns auf den einen oder anderen. Das war's jetzt schon mit den Informationen. Hauskreise finden nach Absprache auch online statt, per Videomeeting. Wenn jemand Lust hat, nochmal irgendwie in einen Hauskreis auch auf diese Art und Weise reinzuschnuppern, kann er gerne die jeweiligen Hauskreisleiter ansprechen, dass sie ihm den entsprechenden Internetlink schicken, sodass jemand teilnehmen kann. Kann man auf der Homepage finden, wer welchen Hauskreis wann stattfinden lässt. Das Thema des Gottesdienstes heute lautet Gott im Alltag erleben. So steht es in der Monatsübersicht. Und ich habe so ein bisschen überlegt, was kann ich euch denn aus meinem Alltag erzählen? Mein Alltag ist aber relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass Gottes Geist in mir lebt und wirkt, mal mehr und mal weniger auffällig. Und das bedeutet für mich auch, dass ich die Dinge, die ich erlebe, in eine Beziehung zu Gott setze. Zum Beispiel, wenn mir die Sonne wärmend ins Gesicht scheint, dann denke ich manchmal daran, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Gottes Angesicht über uns leuchtet, so wie es in diesem Segenswort steht. Oder wenn ich etwas lese, ein Zitat aus der Bibel, in der Bibel oder auch aus einer der christlichen Zeitschriften, dann bekommt es eine Bedeutung, weil es in meine Situation hineinspricht. Oder bei langweiliger Hausarbeit schießt mir mal ein guter Gedanke durch den Kopf zu einer Frage, die mich beschäftigt. Nun bin ich nicht der Typ, der sagt, da hat jetzt Gott zu mir gesprochen. So, das ist nicht so mein Ding. Und trotzdem empfinde ich diesen Gedanken als eine Hilfestellung von Gott und ich bin ihm dankbar dafür. Natürlich gibt es auch mal besondere Erlebnisse. Zum Beispiel im letzten Jahr hat mich beim Einkaufen eine junge Frau angesprochen und hat sich bei mir bedankt, dass das Gebet, was wir hier zusammen bei einem Abendmahlsgottesdienst gesprochen haben, wo sie zum Beten zu mir gekommen ist, dass ihr das ganz stark geholfen hat, dass das ihre Beziehung zu Gott verändert hat und sie seitdem viel intensiver mit Gott lebt. Das ist natürlich schon ein tolles Erlebnis, aber wenn ich ehrlich bin, das ist eher die Ausnahme und ich staune fast selbst darüber. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Vielleicht ähnlich, vielleicht anders. Ich möchte jetzt den Bibeltext lesen aus Lukas 2, der so ein Stück auch beschreibt, wie Josef und Maria Gottes Handeln in ihrem Alltag erleben. Das ist der Text, der dann auch der Predigt von Jonathan zugrunde liegt. Lukas 2, ab Vers 22. Gerne könnt ihr dazu aufstehen. Als die Zeit der Reinigung vorüber war, wie sie Mose im Gesetz nach der Geburt eines Kindes vorschreibt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es Gott zu weihen. Im Gesetz heißt es ausdrücklich, jeder erste Sohn der Familie und jedes erstgeborene männliche Tier soll dem Herrn gehören. Und Josef und Maria brachten auch ihr Opfer. Das Gesetz verlangte 2 Turteltauben oder 2 andere Tauben. In Jerusalem wohnte ein Mann, der Simeon hieß. Er lebte so, wie Gott es haben will, hielt sich genau an seine Gebote und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Simeon war erfüllt von Gottes Heiligen Geist. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist dazu gedrängt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott. Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker, er wird der Ruhm für dein Volk Israel sein. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, an diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden, denn es wird entweder ihr Richter sein oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Der Schmerz darüber wird dir, Maria, wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna verließ den Tempel nur noch selten. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Nachdem Josef und Maria alle Vorschriften des Gesetzes erfüllt hatten, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Ich bete vor der Predigt noch. Jesus, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Ich bitte dich, dass wir offene Herzen haben, um auf dich zu hören. Ich bitte dich für Jonathan, dass er das, was du ihm aufs Herz gelegt hast, gut rüberbringen kann. Und ja, wir möchten deinen Segen erleben. Amen.
Ihr seht es. Es fehlt was, ne? Der Weihnachtsbaum ist abgebaut. Auch draußen sind sie abgebaut. Wir zu Hause haben auch die ganze Weihnachtsdeko wieder eingeräumt. Weihnachten ist vorbei. Wir sind so wieder im Alltag angekommen. Oder was jetzt so der neue Alltag genannt wird, ne? Da sind wir jetzt wieder angekommen. Das Spannende ist, dass Maria und Josef das genauso ging. Auch sie sind nach diesen großen Ereignissen von Weihnachten, Hirte, Engel und so weiter, im Alltag angekommen, in der Normalität. Und das Spannende ist, dass sie gerade in dieser Normalität Gottes Treue erleben. Und das ist mein Thema heute für diesen Gottesdienst. Gottes Treue mitten im Alltag. Gottes Treue mitten im Alltag. Und dem möchte ich mit euch durch diesen Text nachgehen. Zuerst sehen wir im Text, ja, Gott ist treu gegenüber Maria und Josef, gegenüber Simeon und gegenüber der Hanna. Ein Wort kommt in dem Text ganz oft vor, 5-mal. Ihr habt es vielleicht gemerkt beim Lesen, das Wort Gesetz. Hier geht alles nach Gesetz zu, in diesem Text. Maria und Josef halten sich an das Gesetz, gemeint ist Gottes Gesetz. Die Gebote, die er seinem Volk Israel gegeben hat, die guten Regeln fürs Leben. Bei uns ist das so, wenn ein Kind geboren wird, ich weiß noch, wie das bei uns war, dann muss man innerhalb von 7 Tagen beim Standesamt vorstellig werden. Dieses Schreiben da mitbringen, das Kind anmelden, den Namen angeben, damit die Geburtsurkunde gemacht wird. Und dann hat man so ein bisschen länger Zeit, Kindersegnung, Kindertaufe im Gottesdienst in der Gemeinde. Das ist bei uns so ein bisschen später, ein bisschen länger. Damals war das relativ klar vorgeschrieben, wie das zu laufen hatte. Am 8. Tag bei einem männlichen Kind sollte das Kind beschnitten werden. Und dann war es auch üblich, dass da so der Name verkündigt wurde dieses Kindes. Und danach, ein paar Wochen später, gab es noch 2 weitere Sachen. Es gab die vorgeschriebene Reinigung für die Mutter. Und es gab eben bei männlichen Kindern die sogenannte Darstellung im Tempel. Sie sollten ihr Kind in den Tempel bringen. Und beide Handlungen, die vorgeschrieben waren, die waren ganz normal, aber sie hatten eine sehr, sehr tiefe emotionale Bedeutung. Gott hatte seinem Volk gesagt, dass es sich immer wieder reinigen soll. Das ist für uns irgendwie so ein bisschen komisch, weil es ging da nicht um Hygiene oder um Infektionsschutz, sondern es ging ja irgendwie so um kultische Reinheit, Reinheit vor Gott. Aber diese Rituale, die waren eine ganz starke Erinnerung, wenn man das so machte. Sie erinnerten die Menschen, wir sind nicht heilig vor Gott. Wir sind nicht heilig wie Gott. Wir sind unrein. Unser Herz ist unrein. Unsere Gedanken sind oft unrein. Wir brauchen es, dass Gott uns reinigt. Dass er uns heilig macht, so wie er heilig ist. Wir brauchen seine Gnade. Zum Beispiel war eben vorgeschrieben, dass eine Mutter nach der Geburt einige Wochen später in den Tempel kommt und sich reinigt, dass sie ein Opfer bringt. War vorgeschrieben, ein Schaf und eine Taube zu bringen. Und dann war so die Regel, und wenn man sich das nicht leisten konnte, dann sollten es zwei Tauben sein. Und das ist, was Maria und Josef hier tun, ne? Sie bringen zwei junge Tauben. Sie haben nicht viel. Also die Sterndeuter sind wirklich etwas später gekommen, sonst hätten sie relativ viel gehabt, was sie bringen könnten. Sie hatten nicht viel. Sie bringen das Opfer der armen Leute, zwei Tauben. Und dann sollten sie eben noch ihren erstgeborenen Sohn in den Tempel bringen. Das war auch ein ganz starker Ausdruck. Es drückte aus eben, alles kommt von Gott. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Das Land, in dem wir leben, die Welt, in der wir leben, unser eigenes Leben, unsere Gesundheit, unsere Ernte, unsere Kinder. Alles hat Gott uns gegeben. Und weil das so ist, deswegen geben wir ihm das Erste und das Beste von dem, was wir haben, zurück. Erntedank, man gab Gott die ersten und besten Früchte des Feldes. Die ersten Tiere, die geboren wurden, die ersten Nutztiere, sie wurden Gott geopfert. Und die erstgeborenen Söhne, die wurden nicht geopfert. Menschenopfer waren verboten. Im Umfeld war das oft die Regel, dass man auch Menschen mal opferte. Völlig verboten. Aber man brachte diese Kinder in den Tempel und zeigte Gott symbolisch, Gott, von dir haben wir sie bekommen, sie gehören eigentlich dir. Man bezahlte so eine Ablösesumme, so wie beim Fußballer ein bisschen, damit man sie wieder nach Hause nehmen durfte. Das war vorgeschrieben. Und Maria und Josef halten sich genau an diese Regeln. Ganz normal, nichts Besonderes. Normalität, Alltag, so wie vielleicht viele Familien das an diesem Tag im Tempel machten. Aber dann passierte was ganz Besonderes. Mitten in diesem Alltag, mitten in der Normalität. Da kam ein alter Mann auf die beiden zu und das Jesuskind. War tief bewegt, dieser Mann. Ihm laufen die Tränen nur so runter, vor Rührung, vor Freude. Und er nimmt dieses Kind auf seine Arme. Ein Künstler hat das gemalt. Ich finde das ein ganz tolles Bild. Simeon mit dem Jesuskind. Und ihr seht, das ist emotional. Das ist nicht, ach ja, da ist jetzt ein Kind geboren. Das ist tiefe Emotion, Leidenschaft, Leiden und Freude zugleich. Man ruft dieser Mann, dieser Simeon, Gott, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe dein Heil gesehen, dein Licht, deine Herrlichkeit. Boah. Das war eine ganz starke Begegnung, ein ganz starkes Ereignis mitten im Alltag. Und es war für Maria und Josef eine ganz große Ermutigung. Denn Gott gebraucht den Simeon und später auch die Hanna, um Maria und Josef zu bestätigen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Das Kind, das ist wirklich der Messias, der verheißene Retter. Ihr habt euch da nicht getäuscht oder was eingeredet. Das ist der Retter, der von Gott geschickte. Und Gott ist treu. Gott kümmert sich um dieses Kind. Er beschützt dieses Kind und er kümmert sich auch um euch, um seine Eltern. Gott ist treu. Er ist auch euch persönlich treu. Das erleben Maria und Josef in diesem Moment. Und spannend ist, er ist ja gleichzeitig auch treu gegenüber dem Simeon. Simeon, der war ein frommer Jude. Er wartete darauf sehnsüchtig, dass der Gott Israels sein Volk Israel rettet. Tröstet, rettet, wieder aus dieser blöden Situation rausbringt. Und Gott hatte dem Simeon was gezeigt, was offenbart. Er hatte ihm gesagt, du wirst das mit deinen Augen noch sehen, dass der Messias kommt. Hast du das schon mal erlebt? Dass Gott dir sowas ganz deutlich klar gemacht hat, das wird so sein, das wird passieren? Ich weiß noch, wie das mal war. Meine Frau und ich, wir hatten uns fürs Theologiestudium beworben und wir warteten so auf die Antwort und die kam nicht und kam nicht. Und irgendwann eines Morgens sagte meine Frau, heute kommt die Antwort. Ich dachte, ja wie, heute kommt die Antwort. Woher weißt du das denn? Ja, ich weiß das einfach. Die Augen verdreht so ein bisschen, aber die kam. An diesem Tag. Interessant. Gibt es. Achte darauf, wenn Gott dir was deutlich macht. Wir können uns auch verhören und irren, das ist klar. Aber Gott macht manchmal Sachen deutlich. Und hier hat er es dem Simeon ganz deutlich gemacht. Du wirst das noch erleben. Und dann macht Gott noch was Zweites. Er gibt dem Simeon diesen Impuls, jetzt, heute, geh in den Tempel. Das kennt ihr vielleicht eher, dass da mal so ein Gedanke kommt, Mensch, ich glaube, ich soll die Person mal anrufen. Oder der eine Karte schreiben. Und ihr macht das und ihr merkt, oh, die Person hat da drauf gewartet. Das war irgendwie genau richtig. So ähnlich war das beim Simeon. Er geht da in den Tempel und dann wird ihm irgendwie deutlich, um dieses Kind geht's. Steht nicht genau, wie das war. Vielleicht hat er auch irgendwie so einen Impuls, vielleicht könnte es das Kind sein. Er geht zu Maria und Josef, fragt vielleicht, kann es sein, dass in diesem Kind irgendwas Besonderes ist? So Messias-mäßig vielleicht? Vielleicht nicken die dann so irgendwie ganz still und das war die Bestätigung für ihn. Wir wissen es nicht genau, wie das war. Aber auf jeden Fall war dieses Erlebnis auch für den Simeon was ganz, ganz Tiefes, was ganz Emotionales. Denn er hatte erlebt, dass Gott ihm auch treu ist. Dass Gott dieses Versprechen, was er ihm gegeben hatte, dass er das einhält. Und er sagt, Gott, jetzt kannst du mich nach Hause nehmen. Jetzt ist mein Lebensziel erreicht. Ich habe es gesehen, was du mir versprochen hast. Bei der Hanna war das ganz ähnlich, ne? Auch bei ihr, Gottes Treue zu Hanna. Sie war eine ganz starke Beterin, eine Prophetin, spannend, als Frau, ne? Prophetin, Tag und Nacht fast im Tempel. Sie hatte nicht diese klare Zusage wie Simeon, ich werde das sehen. Sie betete darum, dass es passiert, dass Gott das endlich schenkt. Und umso größer war ihre Freude, als sie merkt, ja, das Kind ist es. Der Retter kommt, die Rettung naht, sie ist schon da. Und sie erzählt all den Menschen um sie rum davon, den Rest des Lebens. Gott ist treu auch zu Hannah. Gott ist treu, er kümmert sich um seine Leute, er kümmert sich um Maria und Josef, er kümmert sich um den Simeon. Er kümmert sich um die Hanna und gleichzeitig, während Gott sich um sie kümmert, gebraucht er diese Menschen auch noch, um andere zu ermutigen, andere zu stärken. Und auch bei uns ist das heute so, dass Gott uns ermutigt und stärkt durch Erlebnisse, durch andere Menschen und er möchte auch uns gebrauchen, dass wir einander uns gegenseitig ermutigen, auch in der neuen Normalität. Auch wenn jetzt die Gottesdienste erstmal mindestens 2 Wochen aufhören. Wir sehnen uns nach Ermutigen. Wir sehnen uns nach besonderen Erlebnissen. Und wir denken meistens, wenn ich was Besonderes erleben will, dann muss ich auch was Besonderes machen, oder? Dann muss ich den Jakobsweg entlang pilgern. Dann muss ich irgendwie so einen ganz hohen Berg besteigen. Da muss ich irgendwie was Einmaliges machen und dann wird das einmalige Erlebnis auch kommen. So denken wir. Aber die Geschichte zeigt uns, Gott ist treu, Gott schenkt besondere Erlebnisse mitten im Alltag. Mitten in der Normalität, wenn Maria und Josef einfach das machen, was so vorgeschrieben war. Und deswegen möchte ich dir sagen, leb dein Leben. Geh deinen Weg mit Jesus. Kümmere dich um deine Aufgaben. Nimm dir Zeit für die Begegnung mit Gott und du wirst auch erleben, dass Gott dir mitten im Alltag solche Ermutigungen gibt. Dich gebraucht, andere zu ermutigen, dich zu stärken. Und dann schreib das auf, halt das fest. Wir vergessen das so schnell wieder. Gott ist treu. Gott ist seinen Leuten treu, mitten im Alltag. Und du darfst täglich Gottes Treue erleben. Wo? Das ist mein zweiter Punkt, Gottes Treue, nämlich in Jesus. Gottes Treue in Jesus. Ich habe nochmal das Bild hier geholt, ne? Diese tiefe Bewegung von Simeon. Man könnte ja fragen, warum ist er eigentlich so begeistert, dieser Simeon? Es ist doch eigentlich gar nichts passiert. Die Römer, die beherrschen weiter das Land. und holen da so viel Geld raus, wie geht. Das Volk Israel ist weiterhin zerstritten. Da gibt es ganz, ganz viel religiösen Eifer, aber wenig Barmherzigkeit. Objektiv hat sich doch gar nichts geändert. Warum also diese Begeisterung? Simeon würde sagen, ja, stimmt. In der Welt hat sich nichts verändert. Da sehen wir wenig von Gottes Heil, von Gottes Rettung. Aber in dem Kind, da ist Gottes Rettung schon da, mitten in dieser Welt. Und er hat dieses Kind im Arm und er sagt, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Was haben sie denn gesehen? Sie haben dieses Kind. In diesem Kind, da ist das Heil da. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Ich habe Gott gebeten. Gott, kümmere dich um diese Welt, die du geschaffen hast. Kümmere dich um dein Volk Israel, das du dir ausgesucht hast, das du geführt hast, das so tief in der Krise steckt. Kümmere dich um uns, sei treu zu uns. Erfüll die Versprechen, die du uns gegeben hast in der Bibel. Und jetzt sehe ich's. Jetzt kommt der Messias. Jetzt ist er da. Die Rettung der Welt, die wird ganz sicher passieren. Die Erlösung, die Befreiung, die Tröstung des Volkes wird ganz sicher passieren. Warum? Weil all das in diesem Kind, in Jesus schon da ist. In Jesus sehen wir Gottes Treue, Gottes Heil, Gottes Licht. Da dürfen wir es auch sehen. Nun würden viele Menschen heute antworten, ich kann doch auch so an den lieben Gott glauben. Wozu brauche ich da Jesus? Ja, man kann auch ohne Jesus an Gott glauben, das stimmt. Aber die Frage ist, woher weißt du denn dann, dass Gott ein liebender Gott ist, dass er treu ist? Woher weißt du das? Als Simeon betet, dann nannte er Gott Herr. Griechisch steht da Despota. Ihr versteht, ne? Für uns ist das ein ganz negatives Wort, Despot. Das ist jemand, der andere unterdrückt. Früher war das ein relativ neutrales Wort. Der Despot, der war einfach der Hausherr, das Familienoberhaupt. Das, was entschieden hat, was in diesem Haus, was in dieser Familie passiert und was auch nicht passiert. So war das damals. Und Simeon sagt hier, Gott, du bist der Hausherr dieser Welt. Du entscheidest, was hier passiert. Und wir Menschen, wir sind deine Diener. Ich selber, ich bin auch dein Knecht, dein Diener. Aber Simeon wusste, Gott ist mächtig, aber er ist kein Despot. Denn in der Geschichte mit seinem Volk Israel, da hat Gott immer und immer wieder gezeigt, dass Gott treu ist. Dass er sich um sein Volk kümmert. Dass er sich um Menschen kümmert, um das ganze Volk, dass er die Versprechen, die er gibt, dass er die einhält. Und der größte Beweis von Gottes Treue ist Jesus. Gott kommt zu uns als Mensch in Jesus und er zeigt uns, wie er selber ist. Er zeigt uns einerseits seine Heiligkeit, seine Klarheit, seine Reinheit. Jesus ist der Vollkommene, der Perfekte. Er ist anders als wir. Und gleichzeitig zeigt er uns seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Seine Liebe, die für uns ans Kreuz geht. Deshalb ist Jesus unverzichtbar, weil ohne Jesus wissen wir nicht, wer Gott ist. Ob er nicht doch der Despot ist, dem wir eigentlich egal sind. Und Simeon sagt, an diesem Jesus, da entscheidet sich alles. An diesem Jesus entscheidet sich's. Er sagt, durch Jesus werden viele Menschen aufgerichtet werden. Also Menschen, die am Boden liegen, die wird Jesus hochheben, aufheben, stärken, ermutigen. Und das erleben wir ja oder lesen wir in der Bibel, wie Jesus Menschen am Körper gesund macht, gelähmt, die tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes am Boden liegen. Wir sehen, wie Jesus Menschen aufhebt, die seelisch am Boden liegen, ausgegrenzt, hoffnungslos, verzweifelt. Und Jesus hebt sie hoch. Wir erleben, wie Jesus Menschen zusammenbringt, die sich hassen. Zolleinnehmer und Aufständische. In der Jüngergruppe von Jesus sind sie zusammen, kommen klar zusammen. Das ist wunderbar, das bewegt uns, das passiert heute, dass Volksgruppen, die sich hassen, sich versöhnen durch Jesus. Gerade in Afrika ist das so, ganz spannend. Aber Simeon benennt ja auch die andere Seite, dass Jesus jemand ist, an dem Leute zu Fall kommen. Dass man sich über Jesus ärgert. Dass Menschen sagen, damals wie heute, das kann doch nicht sein, dass es Vergebung für alle gibt, auch für den. Das kann doch nicht sein, dass auch ich Vergebung brauche. Ich habe doch alles richtig gemacht. Jesus trennt auch. Die einen folgen Jesus und die anderen folgen Jesus nicht. Und Simeon bereitet Maria darauf vor. Maria, es ist nicht einfach, das Kind oder die Mutter Gottes zu sein, die Mutter des Messias zu sein. Das wird dir einiges abverlangen. An Jesus werden die Gedanken der Menschen sichtbar. Ich finde am deutlichsten am Kreuz. Ne? Die Römer, die immer sagen, wir bringen die Gerechtigkeit. Wir sind die Reinen, wir bringen die Gerechtigkeit zu diesen unzivilisierten Völkern. Sie schlagen diesen unschuldigen Jesus ans Kreuz. Die Juden, die sagen, wir sind Gottes Volk. Sie schlagen den Retter, den sie bekommen haben, ans Kreuz. So, lassen es die Römer machen für sie. Und die Jünger, die sagen, wie Petrus, ich werde dich niemals verlassen, die gehen feige weg. Wir alle brauchen Jesus. Wir brauchen sein Heil, das uns heilt. Wir brauchen sein Licht, das uns erleuchtet. Wir brauchen seine Herrlichkeit, dass sie in unser Leben kommt. Und all das ist in Jesus da. Gott schenkt uns in Jesus seine Treue. Und das ist dann die logische Antwort, der dritte Punkt, dass wir der Treue Gottes glauben. Glaub der Treue Gottes. Das ist meine Einladung an dich heute. Glaub der Treue Gottes. Man kann sagen, Glaube ist einfach. Nee, Glaube ist schwer. Und steht da was im Weg unserem Glauben? Unsere Skepsis, unsere Kritik. Da sagt was in uns, ich will es erst sehen, bevor ich es glaube. Ich will erst sehen, ich will erst wissen, dass es stimmt. Erst dann glaube ich, erst dann gehe ich Schritte, aber vorher nicht. Wir Menschen, wir sind skeptisch. Nicht erst seit der Aufklärung, das sind wir schon immer. Schon Adam und Eva im Paradies waren das. Wie können wir glauben? Was heißt es denn zu glauben? Ich habe euch drei Bilder mitgebracht. Willy Brandt, Helmut Kohl, Elon Musk. Das sind drei Menschen, die außergewöhnliche Dinge erreicht haben. Und sie werden oft Visionäre genannt. Warum? Weil sie an was geglaubt haben, wo andere skeptisch waren. Sie haben was geglaubt, sie haben was gesehen und sie sind dem nachgegangen und sie haben das auch geschafft, erreicht. Die anderen waren skeptisch, sie sagten, das geht nicht, das gibt's nicht, das wird nie was werden. Und Willy Brandt hat geglaubt, es geht eine Wiederannäherung mit der DDR und dem Ostblock, das geht. Helmut Kohl war sicher, Wiedervereinigung ist möglich. Alle anderen haben gesagt, nee, Quatsch, wird niemals so sein. Er war überzeugt, das geht und er ist die Schritte gegangen dahin. Und Elon Musk, mittlerweile der reichste Mann der Welt, alle haben gedacht, das ist ein Spinner, ich auch. Und er hat es geschafft mit seinen Firmen da. PayPal, Tesla, SpaceX, krasser Typ. Alle drei haben was geglaubt, sie haben was geradezu gesehen und sie sind Schritte gegangen. Und es ist passiert. Ich nehme das mal als Vergleich. Ich würde sagen, das ist Glaube. Glaube ist nicht irgendwas Doofes. Glaube ist was Visionäres. Der Glaube sieht mehr. Der Glaube sieht etwas, was andere nicht sehen oder noch nicht sehen. Ich sehe Jesus. Und ich sehe, dass in Jesus Gottes Heil, Gottes Rettung, Gottes Herrlichkeit da ist. Für die ganze Welt. Und auch für mich persönlich. Simeon, der war so ein Glaubender. So ein Visionär. Er sah nur dieses Baby, ne? Dieses Baby-Messias. Aber er war sicher, er war überzeugt. Da ist Gottes Rettung, da ist Gottes Heil, da ist Gottes Licht. Und er hat es nicht nur gesehen, er hat sich schon darüber gefreut. Die Umstände waren dieselben, aber dieser Mann, der war voller Freude, Vorfreude. Glaube und Freude gehört zusammen, Vorfreude, Hoffnung. Und zu diesem visionären Glauben, zu dieser Vorfreude im Glauben, zu der will Gott dich führen und zu der will ich dich einladen heute. Zu dieser Freude, dieser Begeisterung, dieser klaren Sicht, da ist es, dass du wie Simeon und Hanna auf Jesus schaust und sagst, ja, da ist das Heil, da ist die Rettung für die ganze Welt und auch für mich persönlich. Da ist es. Es ist doch so, wir sehen viel mehr als Simeon. Der hatte nur dieses kleine Baby Jesus. Und mehr hat er nicht erlebt. Er ist gestorben. Und was sehen wir? Wir haben die Bibel und wir können da lesen, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat. Wie er sich um Menschen gekümmert hat, sie aufgerichtet hat, die am Boden gelegen sind. Wir lesen von Jesus, der am Kreuz sein Leben gegeben hat. Für unser Heil, für unsere Rettung, für unsere Reinigung. Wir lesen, dass Jesus auferweckt worden ist von Gott. Dass ganz viele das gesehen haben, dass das der Beweis ist, dass es stimmt. Und die Menschen verändert wurden durch Jesus. Und dieser Jesus, der lebendig ist, der heute hier ist, der ruft dich, glaub mir, glaub meiner Treue. Glaub mir, dass in mir die Rettung und das Heil für die ganze Welt und für dich persönlich schon da ist und freu dich schon heute darüber. Freu dich schon heute darüber. Ja, das ist so, ne? Die Corona-Zeit, die geht uns allen ganz schön an die Substanz. Das sage ich mit jedem, mit dem ich spreche, habe ich das auch gehört. Das nimmt uns was weg, das belastet uns mehr, als wir gedacht hätten. Und dann werden auch einmal andere Probleme irgendwie auch größer, als sie vorher waren. Wir hängen ganz schön in den Seilen. Das ist so. Wir können dafür beten, für diese Probleme. Und oft machen wir es, wir beten dafür, aber wir sagen, wir freuen uns. Ich freue mich erst, wenn das Problem auch gelöst ist. Darauf warte ich jetzt. Darauf warte ich jetzt auch mit meinem Freuen, bis das Problem gelöst ist. Und so lange laufe ich dann mit so einem Gesicht durch die Gegend. Aber Jesus Christus lädt dich ein. Du, schau auf mich. Schau auf mich. Schau nicht nur auf die Probleme, auf Corona, auf all das, was nicht so geht und was dir fehlt und so. Schau auf mich. Und erkenne, dass in mir Gottes Heil und auch dein Heil da ist. Dass es da ist und dass es kommt in diese Welt und auch in dein Leben. Vielleicht dauert es noch länger, bis du es erlebst. Aber spätestens in Gottes neuer Welt, da wird es ganz zum Durchbruch kommen. Gottes Heil, Gottes Rettung ist da. Gottes Heil ist da. Ich hatte in den letzten Wochen ein paar solche Momente, wo mir das beim Beten so geschenkt wurde, dieser Blick, bei allem, was auch schwierig ist. In Jesus ist doch alles da. In Jesus ist alles da. Und das ist doch eigentlich genug. Jesus ist da in meinem Leben und in ihm ist all das Heil, all das Licht, all die Herrlichkeit, die ich brauche. Auch mitten in Schwierigkeiten. Ich wünsche dir solche Simeon-Momente, solche Hanna-Momente, wo dir das so klar vor Augen steht. Ich wünsche dir und mir diesen Glauben, denn Jesus Christus schon jetzt das Heil für die ganze Welt und auch für dich persönlich sieht. Und dafür möchte ich gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass in dir alles da ist. Das Heil der Welt, die Rettung und der Trost auch für mich und für dich, für uns ganz persönlich. Und danke, dass du in unserem Leben bist oder in unser Leben hineinkommen willst. Und du weißt, wir sehen oft nur die vielen offenen Fragen und Probleme, das, was uns fehlt. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest. Dass du uns den Blick öffnest, dass wir sehen, dass in dir alles da ist. Alles, was wir brauchen. Danke, dass deine Gnade ausreicht. Lass uns das sehen. Und lass uns erleben, dass du unseren Glauben stärkst, uns ermutigst, uns bestätigst, wie du das bei Hanna, Maria, Simeon und Josef gemacht hast. Danke für deine Treue. Danke, Jesus, dass dein Licht mitten in dunkelster Nacht scheint. So bist nur du, Herr. Du allein. Amen. Wir sind am Ende unseres heutigen Gottesdienstes. Natürlich ist uns im Kopf, es ist auch so ein bisschen das Ende, zumindest für die 2 Wochen danach auch. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, was kommen mag, ne? Aber das eine wissen wir, dass Gott treu ist. Dass Gott treu ist, auch mitten in der Normalität, was wir gerade gesungen, ne? Und steht uns Gott zur Seite. Was kann uns jemals hindern? Kann uns so eine Pause aufhalten, hindern? Nein. Gott ist treu im Alltag, in der Normalität, auch der neuen Normalität in Jesus. Da wissen wir es, da sehen wir es. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Seinen guten Segen darf ich uns jetzt zusprechen. Lass uns aufstehen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Denn Gott ist treu, er wird es tun. Jesus, dir gehört unser Lob. Blessed be your name. Amen.